Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Folge des Vodafone Podcasts Connected She Can. Ich bin Kasia Mohl-Wolf, Gründerin des Emotion Verlags und für 8 Folgen Gastgeberin dieses Podcasts. Darin stellen wir euch inspirierende Frauen vor, die neue Wege gehen und die Möglichkeiten moderner Konnektivität und Technologie für ein selbstbestimmtes Leben nutzen. Heute ist Daria Uhrmann bei mir zu Gast, die als junge Finanzmathematikerin bereits erfolgreich für große Unternehmen und für die Europäische Zentralbank gearbeitet hat und dann aber einen ganz neuen, sehr spannenden Weg einschlug, über den wir gleich sprechen werden. Wie diese aussieht und wie sie Menschen auch auf dem Gebiet der Finanzen neu verbinden möchte, darüber spreche ich heute gleich mit dir, liebe Daria. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Kasia und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Zunächst möchte ich dich bitten, dass du uns deinen Beruf ein bisschen näher erklärst. Was genau machst du denn als Finanzmathematikerin? Das ist ja ein Beruf, der von meinem sehr weit entfernt ist.
Ja, wie das Wort schon sagt, das ist eine Mischung aus Finanzen und Mathematik. Und es geht dabei um die mathematischen Modelle, die man in der Finanzwirtschaft benutzt. Also als Beispiel zum Beispiel Modelle, die dafür da sind, dass man komplexe Finanzprodukte bewertet. Okay. Man weiß ja, dass es heutzutage alles komplizierter wird in der Finanzwelt und es braucht mathematische Grundlagen. Darum geht's.
Finanzmathematik ist ja ein Feld, in dem Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind. Hattest du oder hast du selbst mit Vorurteilen zu kämpfen?
Diese Welt, die Finanzmathematikwelt, ist tatsächlich sehr männerdominiert. Aber ich hatte nichts mit Vorurteilen zu tun. Eher hatte ich das Problem mit dem Einstieg. Und zwar, wenn man so als kleines Mädchen nach dem Studium, frisch nach dem Abschluss anfängt mit der Arbeit und plötzlich in so einer männerdominierten Welt landet, hat man echt zu kämpfen mit dem, dass man einfach mal gehört wird. Dass man lernen muss, sich durchzusetzen. Und das ist nicht so ohne.
Aber das hast du dann gelernt auf deinem Weg?
Zwangsläufig muss man. Ja.
Wie können wir erreichen, dass mehr Frauen sich in diesem Feld betätigen und warum wäre das wichtig, dass wir mehr Frauen in der Finanzmathematik haben?
Ich denke, dass Frauen unglaublich wichtige Energie mitbringen, eigentlich in jedes Unternehmen. Dass Frauen etwas haben von der Energie her, etwas Haltendes, was ein Unternehmen wirklich halten kann und aufbauen von intern, sage ich mal. Ich empfinde Männer oft so, also ich will nicht pauschal reden, aber einfach meine Empfindung, dass Männer oft Impulse setzen, nach außen strategisch arbeiten und Frauen von intern das Ganze halten. Und das ist einfach eine wichtige Sache. Und ich finde, dass Frauen oft sehr genau, sehr detailliert arbeiten, sehr ordentlich. Und dass es in diesem Beruf, also diese Detailliebe in diesem Beruf sehr wichtig ist. Deswegen ist es eigentlich wichtig, Frauen dabei zu haben.
Du hast früher große Unternehmen beraten und für die Europäische Zentralbank gearbeitet. Welche positiven Erfahrungen und Learnings hast du aus dieser Zeit mitgenommen?
Wichtige Learnings waren tatsächlich die Fähigkeit, flexibel zu denken, sich schnell einzuarbeiten in komplexe Sachverhalte. Und ich glaube, mein wichtigstes Erlebnis war, also so ein Erfolgserlebnis war das Gefühl, ja, ich schaffe Sachen. Auch wenn ich plötzlich mal ein Projekt habe, wo ich einfach erstmal nichts verstehe oder so viele Unbekannten da sind und ich weiß nicht, wie soll ich damit umgehen. Dieses Gefühl, egal was kommt, ich schaff's, ich finde den Weg, ich weiß, wie man solche Prozesse strukturiert, dass man tatsächlich zum Wissen kommt und eine Lösung findet. Und ich glaube, das war das Wichtigste, was ich gelernt habe in dieser Zeit.
Trotzdem hat dich die Arbeit in großen Konzernen dann irgendwann mal nicht mehr glücklich gemacht. Warum?
Ja, das ist tatsächlich so, ja. Ich habe irgendwann vor 3 Jahren ein Kind bekommen und als ich in Elternzeit war, war ich plötzlich in einer Krise. Ich habe mich gefragt, wie geht's denn weiter beruflich nach der Elternzeit? Will ich wieder einsteigen da, wo ich war? Und diese Finanzwelt, das ist tatsächlich etwas hart, weil man die Arbeitstage waren sehr lang. Zum Teil waren das so 15, 16 Stunden pro Tag. Das ist einfach viel.
Also was selbstverständlich auch ist.
Oder? Ja, also manchmal so Projektphase, wo es einfach täglich so geht. Und dann fragt man sich, wie geht es denn mit dem Kind, wenn ich dann ein Kind zu Hause habe? Und dann war die nächste Frage eigentlich die Hauptfrage. Was ist denn mit dem Sinn? Also ist das das Thema, wofür ich brenne? Ist das das Thema, was ich jetzt jahrelang machen möchte und wissen, ja, ich habe ein Kind zu Hause und ich verzichte darauf, mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen, sondern mache diese Sache. Brenne ich dafür wirklich? Und da merkte ich, nein, ich fühle mich zu klein bei der Arbeit, ich fühle mich wie ein kleines Rädchen in so einem großen, mächtigen System und kann nicht so richtig selbstbestimmt arbeiten. Und auch meine Arbeit so zu gestalten, dass ich tatsächlich Familie unter einen Hut mit der Arbeit bringe.
Würdest du sagen, dass Frauen mit Kinderwunsch ist grundsätzlich in dieser Branche, in der Banken- und Unternehmensberatungsbranchen, das nach wie vor dann noch schwer haben?
Ich würde sagen, dass es vor allem schwieriger ist für Frauen, die Kinder bekommen haben, dann eben wieder Einstieg zu finden. Weil okay. Es wird besser, aber es gibt immer noch nicht genug Strukturen und es gibt immer noch nicht genug Selbstverständnis bei den Unternehmen dafür, dass eine Frau mit Kind halt nicht unbedingt zu 100% da sein kann, sondern Teilzeitarbeit braucht, dass sie flexibler sein muss, weil mal ein Kind krank ist oder mal früher abgeholt werden muss vom Kindergarten. Also all das fehlt noch bei den Arbeitgebern, leider.
Du hast dich ja dann auch schließlich dazu entschlossen, dich selbstständig zu machen. Was war deine Idee?
Genau, ich merkte eben, so geht's nicht weiter. Es muss einfach anders gehen. Ich wünsche mir, dass es anders geht. Und ich hatte den Impuls, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere, wann denn sonst?
Also alt bist du? Muss man jetzt fragen.
Ich bin 32 und die Veränderung.
Und dein Kind ist jetzt mittlerweile?
3
Jahre alt.
Genau. Mhm. Ich merkte einfach, ich bin jetzt in der Kraft, das zu tun, wenn ich das in 10 Jahren erst ausprobiere, mich selbstständig zu machen und Sachen wirklich zu gestalten, mein Berufsleben wirklich in die Hand zu nehmen. Vielleicht habe ich nicht genug Mut später. Deswegen muss es jetzt sein. Genau, und das war so, dass ich war auf einer Tagung in der Schweiz, wo es um nachhaltige Geschäftsmodelle ging. Und auf der Rückfahrt von der Tagung hatte ich ein Gespräch mit meinem Partner, wo wir dann besprochen haben, ja, Mensch, es gibt so viele tolle nachhaltige Ideen und grünes Banking, Banken, die nachhaltig Gelder anlegen, aber die Versicherungsbranche ist noch so konservativ, da gibt's überhaupt keine Alternativen, da muss man doch was machen. Daraus ist eben dieser Illinois-Impuls entstanden.
Was genau steckt hinter der Idee Illinois und wie funktioniert dein Unternehmen und wofür steht der Name?
Genau. Illinois ist die erste deutsche P2P-Absicherungsplattform, die dafür da ist, dass Menschen sich gegenseitig in Gruppen gegen verschiedene Risiken absichern können. Und konkret geht das so, also wenn du dir vorstellst, du fährst gerne Rad, du hast Kolleginnen im Motion Verlag, die auch gerne Rad fahren und ihr macht eine Gruppe bei Illinois und sichert euch gegenseitig ab, dagegen, dass eben euer Fahrräder geklaut werden. Ihr zahlt in einen Topf ein und an einem Tag wird dein Fahrrad geklaut. Dann meldest du deinen Schaden über ein Online-Tool von Illinois. Die Gruppe stimmt ab und du bekommst dein Geld. Kannst dir ein neues Rad kaufen. So geht es im Einzelnen. Und das geht nicht nur für Fahrräder, sondern auch für andere Gegenstände, Smartphones oder auch für Dinge, die nicht physisch sind, wie zum Beispiel Krankentagegeld für Selbstständige. Okay. Das ist der eine Bereich. Mhm. Und der andere Bereich, der spannend ist und der sich entwickelt jetzt bei Illinois, hat weniger mit Absicherung zu tun, sondern wir merken, dass die Plattform sich entwickelt zu so einer Ermöglichungsplattform, weil wir auf uns Bewegungen zukommen, wie zum Beispiel Fridays for Futures, die sagen, wir müssen Gelder verwalten und wir brauchen ein Tool dafür, dass wir uns abstimmen können, kommunizieren können, alles transparent. Wie machen wir denn das? Und es wächst langsam, weil es mehr und mehr Nachfrage für solche demokratische Geldverwaltung gibt.
Steht der Name Illinois für etwas Spezielles?
Ja, der Name kommt von Elinor Ostrom. Das ist eine Forscherin, die ganz viel zu Allmende geforscht hat und sich damit beschäftigt hat, wie kann man in Gruppen Mechanismen entwickeln, die dazu dienen, dass Gruppen erfolgreich Allmende, also Ressourcen, die begrenzt sind und die für alle da sind, nutzen können.
Ah, okay.
Dafür ist der Name. Und das ist so ein bisschen die Brücke zum Thema, ja, es gibt eine Gruppe bei Illinois oder viele Gruppen, die ihre Ressourcen erfolgreich
gemeinsam
verwalten.
Ich verstehe es also so, dass es ein digitales System ist, das auf echte menschliche Verbindung baut. Warum glaubst du, funktioniert es besser als systematisierte Konzerne?
Es gibt verschiedene Gründe, warum ich überzeugt bin, dass es gut funktionieren kann. Und zwar, die konventionellen Versicherungskonzerne haben es mit dem immanenten Interessenkonflikt zu tun. Weil sie eigentlich wenig darin interessiert sind, die Schäden zu begleichen, auszubezahlen, sondern eher andere eigene Gewinne zu maximieren. Das heißt, wenn Leute einzahlen und erwarten, ja, jetzt habe ich einen Schaden, es wird bezahlt, Konzerne tun sich schwer, weil sie wissen, je mehr ich zahle, desto weniger habe ich bei mir für meine Aktionäre. Deswegen ist es so ein Konflikt, was eigentlich nicht schön ist. Und die ganze Solidarität, die ursprünglich im Versicherungswesen da war, zunichte macht. Das ist das eine, das haben wir bei Elenor nicht, weil wir als Plattform haben mit diesen Prozessen nichts zu tun, sondern das ist ein Gruppenprozess und die Solidarität entsteht zwischen Menschen und alle Geldprozesse werden in der Gruppe gestaltet. Der nächste Punkt wäre, dass die Forschung zeigt, dass in Peer-to-Peer-Gruppen weniger Betrugsfälle entstehen. Das ist ein großes Thema bei Versicherungsunternehmen und wir glauben, dass es bei Elenor nicht der Fall ist oder wir merken das auch, dass einfach das weniger passiert. Dazu ist so eine Absicherung über Elenor einfach menschlich, solidarisch, viel weniger bürokratisch und schneller. Und es gibt Verträge, die jeder versteht. Es ist einfach viel einfacher.
Wo findet man Elenor im Web?
Das ist www.elenor.network.
Okay. Für alle, die schon das sehr gespannt sind auf euer Produkt.
Sehr schön.
Vera Strauch, eine junge Gründerin, die ich ebenfalls für den Podcast Connected She Can interviewt habe, hat über ihr Unternehmen gesagt, ich habe mir ein Produkt gebaut, das ich mir selbst als junge Arbeitnehmerin gewünscht habe. Geht es dir ähnlich wie Vera?
Nicht ganz, weil ich glaube, ich weniger explizit nach einem Versicherungsprodukt gesucht habe, das anders ist als bei den anderen Versicherungen, sondern vielmehr hatte ich das Gefühl, es braucht einen Wandel in diesem Bereich. Also mehr war das diese Metaebene, die für mich eine Rolle gespielt hat, als konkret das Produkt.
Du hast ja noch ein zweites Standbein, das sehr spannend ist, nämlich deine Mitarbeit beim Berliner Startup Purpose Economy. Hier ist das Thema Verantwortungseigentum. Kannst du uns ganz in ganz einfachen Worten erklären, was das ist und was ihr genau macht?
Mhm. Ja, genau. Purpose beschäftigt sich mit dem Thema Eigentum an Unternehmen und setzt sich dafür ein, dass Unternehmen langfristig sinnorientiert und unabhängig arbeiten können. Es beobachten wir ja ganz viel, dass viele tolle Startups und mittelständische Unternehmen von großen Konzernen übernommen werden oder auch von irgendwelchen Investoren, die ganz, ganz weit entfernt sitzen und Entscheidungen treffen. Und oft macht das die Mission des Unternehmens kaputt auf Dauer. Und wir setzen uns für Verantwortungseigentum ein. Und das bedeutet zwei Prinzipien, die implementiert werden, dass die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, auch das Steuerrad halten sollen. Also dass nur Menschen entscheiden sollen, die wirklich mit dem Unternehmen verbunden sind und nicht irgendwelche fremde Investoren. Mhm. Und das zweite Prinzip ist, dass die Unternehmen nicht gewinnmaximierend arbeiten sollen, sondern dass Gewinne nur ein Mittel zum Zweck ist. Also dafür da sind, dass der eigentliche Sinn des Unternehmens verwirklicht werden soll. Und Purpose im Prinzip versucht, so ein Umfeld zu schaffen, in dem das den Unternehmen möglich wird, diese andere Form des Eigentums umzusetzen und eigene Missionen auf Dauer zu schützen. Und wir machen Forschungsarbeit, wir organisieren Konferenzen zu diesem Thema, beraten Unternehmen und investieren.
Es steckt also auch hier der Wunsch dahinter, wieder echte Konnektivität zu erreichen, also zwischen Mitarbeitern eines Unternehmens und ihrer Arbeit. Kann man das so sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen und das ist ein sehr, sehr guter Punkt von dir, weil nämlich, ich weiß nicht, ob du weißt, also es gibt diese Gallup-Studie in Deutschland, die sagt, dass 80% aller Arbeitnehmer innerlich gekündigt haben oder nur Job nach Vorschrift machen. Mhm. Das heißt, so viele Menschen, die eigentlich mit der Arbeit nicht verbunden sind und unglücklich sind. Und wir sind überzeugt, dass wenn man ein Unternehmen hat, das wirklich für einen Sinn arbeitet, wo man weiß, ich als Mitarbeiter leiste nicht einen Beitrag für das Vermögen von irgendeinem Aktionär, sondern das ist für einen Sinn, das, was ich tue. Ich brenne dafür, was ich tue. Ich stehe jeden Morgen auf und gehe zur Arbeit, weil ich weiß, das ist für einen Sinn und nicht um jemanden reich zu machen. Das macht jeden Arbeitnehmer glücklicher, jeden Mensch macht das effizienter auch. Und das ist einfach eine andere Art von Verbindung, die Arbeit, die ermöglicht wird und die, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial hat.
Und wie habt ihr euch als Team gefunden, um dieses Unternehmen zu gründen?
Das war so, dass wir vor ein paar Jahren mehrere Gespräche hatten in einer Gruppe, die sich irgendwie teilweise durch Zufall oder auch, weil wir schon uns kannten von irgendwelchen Konferenzen, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie kann man denn das Thema angehen? Und es gab immer wieder solche Treffen und dann irgendwann ist was Konkretes daraus entstanden, eben so ein Netzwerk, Purpose-Netzwerk.
Denkst du, dass solche Plattformen wie deine durch Konnektivität und Technologie an Stärke und auch an Reichweite gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Business ohne Technologie funktionieren würde, oder? Es sind ja beides überhaupt nicht.
Das basiert darauf. Und zum einen arbeitet das ganze Team digital, bei beiden Projekten übrigens. Mhm. Das ist komplett remote und Homeoffice und digital und alle Tools digital. Zum zweiten, jetzt zum Beispiel bei Eleno, ist es ganz klar, das Produkt ist digital. Also das bildet ab menschliche Verbindungen, aber das läuft alles digital ab, weil man online auf der Plattform ist, weil man alles online meldet und Gelder transparent einsehen kann, alle Bewegungen, alles digital. Und das ist natürlich der Vorteil, weil es natürlich viel schneller und effizienter ist.
Das heißt, dass die Menschen in den verschiedenen Gruppen deiner Versicherung, also bei Elinor, auch alle digital vernetzt sind. Also das ist ja die Voraussetzung, dass das ganze Thema überhaupt funktioniert.
Ja, und das tun sie.
Und das ist schnell.
Genau, und das müssen sie nicht irgendwo sein, also nicht über Facebook digital vernetzt sein, sondern tatsächlich nur auf der Elinor-Plattform.
Auf der Elinor-Plattform, okay. Ja. Inwiefern erleichtern digitale Tools deine Arbeit und die Vereinbarkeit mit deiner Familie?
Ich würde sagen, das ist das A und O meines Arbeitslebens, diese digitale Tools, weil die Tatsache, dass alle Daten auf der Cloud liegen können, dass die Programme digital über Cloud funktionieren, dass man zugreifen kann von überall oder auch, dass man als Team sich digital treffen kann in Telekonferenzräumen, wie über Zoom zum Beispiel, ermöglicht einem natürlich sehr, sehr viel. Also ich kann natürlich dann sagen, ja, jetzt kann ich noch am Abend was erledigen oder am Abend noch an einem Call teilnehmen oder auch von unterwegs, wenn ich irgendwo einen Termin habe in einer anderen Stadt, auch Sachen machen. Das ist eine enorme Erleichterung. Und natürlich zusätzlich, jede Woche Sonntag gibt's eine große Absprache, Terminabsprache mit meinem Partner. Okay. Geteilte Terminkalender, dass man dann guckt, wo, wann ist man. Mhm. Und das läuft alles natürlich auch
digital. Der kümmert sich ums Kind. Und
genau. Das natürlich auch schafft einen Überblick.
Und glaubst du, ich meine, die Frage ist wahrscheinlich schon obsolet, aber glaubst du, dass die Digitalisierung gerade dann uns Frauen auch hilft, das Leben zu leben, das wir uns wünschen?
Ich denke, das ist tatsächlich bei Frauen vielleicht mehr Thema als bei Männern, weil nämlich die Rollenverteilung ist ja immer noch sehr klassisch. Das ist immer noch so und immer noch die Frau ist diejenige, die zu Hause mit dem Kind sitzt und erst nur Teilzeit arbeiten kann. Deswegen können die digitale Tools einer Frau sehr hilfreich sein.
Leider ist es ja noch so, muss man sagen.
Leider ist es noch so, dass es eher für die Frauen gilt als für Männer.
Ist es bei euch in der Partnerschaft, wie teilt ihr euch das auf? Was würdest du sagen, wie hoch ist der Anteil des Einzelnen?
Wir sind beide Unternehmer, deswegen ist es das fluktuiert, das ist fluide, sage ich mal. Es ist tatsächlich so, dass mein Partner eher tendenziell mehr arbeitet als ich, aber wir gestalten das flexibel, weil es gibt manchmal Wochen, wo ich dann einfach 1-2 Wochen komplett unterwegs bin und das heißt, er muss erstmal ruhiger werden und Nachmittage mit dem Kind verbringen. Dann gibt's Wochen, wo es andersrum ist. Also das ist tatsächlich flexibel.
Und wenn du jetzt hier in Hamburg bei uns bist, dann bist du mit ihm auch digital verbunden und checkst dann immer, wie es zu Hause geht oder wie?
Ich bekomme immer wieder Updates und Bilder.
Natürlich. Auch wieder Digitalisierung macht's möglich.
Natürlich. Um ein gutes Gefühl zu haben, ich habe keinen im Stich gelassen, es geht ihm gut.
Sehr gut. Du hast eine sehr internationale Biografie, die ich sehr faszinierend finde. Du hast in Russland, Bulgarien, Tunesien, Libyen und Deutschland gelebt. Welche Rolle spielt diese Biografie für deine Entwicklung und wie hat sie deine Sicht auf das Leben geprägt?
Also zum einen macht es mir unglaublich viel Spaß, mit anderen Kulturen zu tun. Finde ich super faszinierend, schon immer auch als Jugendliche. Und von Entwicklung her, das waren sehr wertvolle Erfahrungen für mich, in verschiedenen Ländern zu leben und nicht nur als Touristin, sondern tatsächlich auch länger zu leben. Ich habe dadurch gelernt, offener mit Menschen umzugehen und überhaupt für verschiedene Menschen offen zu sein, für verschiedene Lebensweisen und Perspektiven. Und diese Perspektiven von anderen Menschen aus anderen Ländern, die können unglaublich bereichert sein. Und das habe ich auch gemerkt in meinem Leben, wie viel das mir bringt. Und zusätzlich natürlich lernt man automatisch anpassungsfähiger zu sein und flexibler zu sein. Und das auch in meinem Beratungsgeschäft von früher war auch von Hilfe. Und das Letzte, was auch natürlich eine große Rolle spielt, sind Sprachen, Fremdsprachen. Weil es natürlich heutzutage bei der Globalisierung und bei der Konnektivität auf der globalen Ebene eine enorme Rolle spielt.
Wie hast du den digitalen Wandel eigentlich in den unterschiedlichen Ländern, in denen du gelebt hast, wahrgenommen?
Gut, ich muss sagen, dass ich als Teenager in Tunesien und Russland gelebt habe und habe das eher weniger so mitbekommen. Was ich, also gerade sind, kann ich vor allem für Deutschland und Russland beurteilen, und ich merke, dass es tatsächlich wächst, und was mich freut.
Gibt es Unterschiede zwischen Russland und Deutschland? Also ich merke, ich komme ja selbst aus Polen, und ich habe immer das Gefühl, in Polen ist man noch viel, viel mehr auf digitale Tools und Handy und alles. Also das ist wirklich, absolut. Wie ist es in Russland?
Absolut. Das ist tatsächlich so, dass es in Russland sogar mehr ist als hier. Okay. Genau. Hm. Und ja, ich merke natürlich hier, das ist einfach das, was ich in den letzten 10 Jahren, die ich hier in Deutschland verbracht habe, merke, dass ein enormer Wandel stattgefunden hat. Hm. Von dem, wie selbstverständlich das geworden ist, wie viel mehr Kompetenz Menschen haben in diesem Bereich, aber auch Frauen, was mich freut.
Noch einmal zurück zu deinem Studium, muss ich nochmal fragen, weil es einfach so weit weg so von meinem Job liegt. Ja, also was fasziniert dich so an der Mathematik und die für viele ja so ein nüchternes Feld ist?
Also mein Vater ist Mathematiklehrer, und ich glaube, ich habe das so ein bisschen genetisch durch Gene bekommen schon. Aber ja, Mathematik ist für mich mit so einer Klarheit und Struktur verbunden, die ich einfach liebe. Und das finde ich auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Sprachen oder Musik oder Jura. Also ich habe immer wieder in der letzten Zeit mit rechtlichen Themen zu tun. Ich merke, diese Klarheit, dieses klares Denken einfach sehr hilfreich ist, und ich das sehr schätze. Auch bei anderen Themen, die mir eben am Herzen liegen. Aber auch, ich finde, Mathematik hat so eine Ästhetik. Das ist einfach eine sehr ästhetische Sache für mich. Und ich weiß jetzt nicht, also eine Lösung zu finden für ein Problem, eine elegante und klare Lösung zu finden, das hat so eine Schönheit für mich, die ich sonst nicht so oft finde. Einfach finde ich schön. Ästhetisch schön.
Also, ich finde es großartig. Wir versuchen ja mit Emotion viele junge Frauen für diesen Bereich hier so zu begeistern, weil es da ja so großartige Karrierechancen gibt. Und ich hoffe, dass du mit deiner Begeisterung, die Leserin, die Zuhörerinnen hören sie ja schon, aber wenn du davon erzählst, blüßt ja noch mehr auf, wenn man dir zuguckt, dass du damit wirklich viele Frauen begeistern kannst, wirklich in die Mathematik zu gehen. Finde ich ganz, ganz großartig. Würdest du sagen, dass die Suche nach Sinn und der Zweifel auch an den alten Strukturen deine Generation auszeichnet?
Ich würde sagen, dass es damit zusammenhängt, über welches Land wir sprechen, weil ich finde, dass nicht jeder in meinem Alter überall in der Welt gleich denkt. Also ich denke, diese Suche nach dem Sinn und diese Suche nach Alternativen für herkömmliche Strukturen ist so eine Luxussache, so ein Privileg, was wir hier in Deutschland haben, und dass es nicht überall in der Welt gleich ist. Also ich denke, Leute, die erstmal damit beschäftigt sind, eigene Existenz zu sichern, sind weit von diesen Fragen entfernt. Und das, glaube ich, schön, dass wir uns das leisten können, diese Frage und denen nachzugehen, aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass es nicht überall gleich ist.
Wie verstehst du für dich persönlich das Motto unseres Podcasts Connected She Can?
Also dieses She Can für mich bedeutet, ja, mach was, sei aktiv und nehme dein Berufsleben, überhaupt dein Leben in die Hand. Das ist dieses, du schaffst das, She Can. Und Connected, das hat für mich ganz klar mit Verbindung zu tun. Also natürlich digital, aber vor allem auch hat es mit der zwischenmenschlichen Verbindung zu tun, dass man muss es nicht alles alleine schaffen. Also diese Utopie, die Frau, die ist allein, sie ist stark, das ist Quatsch, denke ich. Es braucht ein Umfeld, und man muss auch einfach Mut haben zu sagen, Leute, ich brauche mal da oder da Unterstützung. Und dann schaffe ich das, zusammen mit den anderen.
Was sollen wir deiner Ansicht nach tun, um Frauen dabei zu unterstützen, so zu arbeiten, wie sie es sich wünschen, und sich eben noch mehr zu connecten?
Ich habe den Eindruck immer wieder, dass Frauen ein Stück schlechter vernetzt sind als Männer oder auch anders mit ihren Netzwerken umgehen. Und ich finde, das ist eigentlich ein großes Thema, weil ich finde, es braucht mehr Frauennetzwerke und mehr Workshops und Summits für Frauen, wo man die dann für Empowerment sorgen und für Unterstützung, und wo man einfach auch austauschen kann. Weil es gibt so viele Themen, die nah sind, und auch praktische Tipps, wie geht man im Alltag mit so Themen, Kinder und hier Arbeit, und wie strukturiere ich das Ganze, wie kann ich klarer kommunizieren, wenn ich Bedürfnisse habe, die dann mit Familie zusammenhängen, meinem Chef und so weiter. All die Themen, dass man mehr ein Umfeld schafft, in dem Frauen darüber sprechen können. Aber auch auf der Ebene der Unternehmen, finde ich, braucht es einen Wandel in der Unternehmenskultur. Es braucht mehr Strukturen, die selbstverständlich werden, dass Frauen, die Kinder haben, einfach andere Bedürfnisse haben ein Stück und dass sie enorm viel leisten, auch zu Hause. Das ist irgendwie Doppelbelastung oder zu 300% sind sie tätig. Und dass es dann eben öfter Möglichkeiten gibt zu Teilzeitarbeit, für Homeoffice, für Digitalisierung im Alltag, dass es mehr selbstverständlich wird.
Dein eigentlicher Beruf hatte primär nicht direkt etwas mit digitalem Business zu tun. Trotzdem hast du dich exakt in diesem Feld verwirklicht. Ganz allein, also du hattest du irgendwie Hilfe? Wie hat deine Familie reagiert? Also du hast ja deinen Partner, der mitgegangen ist, aber wie hat das Umfeld sonst reagiert? Damals, als du gesagt hast, ich springe aus dem Konzern und gehe jetzt so neu in das digitale Business.
Also meine Familie hat so reagiert, sie haben sich gefreut, dass es mir gut geht und dass ich eine Arbeit habe, die mich erfüllt. Und gleichzeitig hatten sie natürlich Sorge, dass sie nicht so ganz verstehen konnten, was genau mache ich eigentlich und ist es sicher genug? Mhm. Weil natürlich ist so ein Wandel und Verzicht auf so eine sichere Arbeit bei einem Konzern oder bei einem großen Unternehmen mit gewissen Unsicherheiten verbunden. Und das war für die vor allem Thema, ob das sicher genug ist, das, was ich gerade tue.
Und was möchtest du jetzt am Ende unseres Podcasts auch den Zuhörerinnen mitgeben, die vielleicht selber auch überlegen, sich selbstständig zu machen, ins digitale Business zu springen oder schon mittendrin sind? Also was sind so deine Erfahrungen oder ein Glaubenssatz, Lebensmotto? Was möchtest du noch zum Abschluss mitgeben? Dir gehört das letzte Wort.
Danke. Ich würde sehr gerne den Frauen wünschen, dass sie mutig werden und aktiv werden und tatsächlich ihr Leben in die Hand nehmen und ausprobieren einfach. Dass sie tatsächlich den Mut haben, das auszuprobieren, was den Spaß macht. Weil ich denke, wenn man das macht, was einem Spaß macht, kann man auch richtig gut werden. Und dass sie einfach nach Möglichkeiten suchen, sich zu vernetzen besser, auf Summits gehen, auf Workshops gehen, nach Unterstützung im Umfeld suchen, weil das funktioniert.
Herzlichen Dank für das schöne Schlusswort. Liebe Daria, schön, dass du da warst bei Connected She Can.
Dankeschön.
Das war die 7. Folge unseres Podcasts Connected She Can. Ich hoffe, er hat euch inspiriert und vielleicht denkt ja nun die ein oder andere von euch darüber nach, ob sie auch mal eine solche alternative Versicherung ausprobiert wie Elinor. Beim nächsten Mal tauchen wir übrigens ein in die Gaming-Szene. Und zwar spreche ich mit einer jungen Spieleentwicklerin, deren Games gerade für Frauen sehr spannend sind. Also schaltet wieder ein beim Vodafone-Podcast Connected She Can. Ich freue mich auf euch.